Ja, es gibt auch offizielle Statistiken von Amazon, ne? Also Amazon sagt, knapp 70% der Befragten angeben, dass sie am Prime Day mit neuen Marken in Kontakt halt kommen. Und wir haben jetzt mal bei einem Kunden aus dem Bereich Schmuck das einfach mal jetzt hier exemplarisch ausgewertet. Und da sehen wir tatsächlich, dass der Prime Day ein hohes Sales-Volumen darstellt. Aber es gibt auch andere Tage und Saisons, wo ein ähnlich hohes Volumen da ist. Aber jetzt sehr besonders interessant, am Prime Day war der Neukundenanteil viel höher als an den anderen Tagen. Und das unterstreicht oder das bestätigt so ein bisschen das, was Amazon da auch geäußert hat. Und das ist natürlich insbesondere jetzt für Marken, sagen wir mal, aus dem Bereich FMCG halt super interessant, ne? Weil Neukunden bedeutet dann halt automatisch hoffentlich Bestandskunden, Laufzeitkunden und das wiederum hoher Customer Lifetime Value. Und wenn ich dann an bestimmten Events nachweislich mehr Neukunden gewinne als sonst, lohnt es sich natürlich für mich total, da halt rein zu investieren, ne? Und irgendwie nachhaltig irgendwie Kundenbeziehungen aufzubauen, beziehungsweise Neukunden zu gewinnen, die Bestandskunden dann da halt werden.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools, mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Flo.
Hi Moritz.
Heute wollen wir uns ja mal die diversen Shopping-Events auf Amazon anschauen, beziehungsweise aufzeigen, dass es eben nicht nur das Weihnachtsgeschäft gibt und den Prime Day, sondern noch ganz, ganz viel mehr. Und dass ihr nicht nur von dem höheren Traffic, also mehr Umsatz profitieren könnt, sondern es noch weitere coole KPIs gibt, die ihr untersuchen könnt. Ich werfe mal kurz rein, die Neukundenbestellung oder auch die Brand Searches. Dazu gleich mehr. Was ist so bei uns passiert, Flo?
Ja, ich finde es cool, dass wir uns dem Thema heute mal widmen. Es gibt ja einfach wirklich so unfassbar viele Events. Ich glaube, eine komplett vollständige Aufstellung ist fast unmöglich geworden. Aber ich glaube, die wichtigsten kriegen wir zusammen. Super wichtig im Hinblick auf die Budgetallokation. Von daher freue ich mich, dass wir gleich so ein bisschen tiefer einsteigen, weil jetzt gerade am Anfang natürlich auch viele, am Anfang des Jahres viele in der Planung sind. Die meisten sind irgendwie schon am Ende. Manche stecken auch noch drin in der Mediaplanung, die so ein bisschen später dran sind. Von daher hoffe ich, das hilft jetzt vielen.
Ja, was war los? Ich hoffe übrigens, dass unsere Liste vollständig ist, ne? Also wir hatten das Team ja beauftragt, die auf jeden Fall nochmal auch für dieses Jahr abzudaten. Also ich würde sagen, wir haben die ganzheitlichste, die beste Liste.
Ja, das mag sein. Das wäre auch mein Anspruch, hoffe ich auch. Aber ich bin immer wieder erstaunt, was es dann doch alles gibt. Ne? Alleine jetzt rund um das Thema E-Gaming, was ja neu entsteht, gibt es ja so viele, jetzt gibt es eine Gaming Week auf Amazon, aber auch außerhalb von Amazon gibt es dann so viele, wenn es die man gar nicht unbedingt so mitkriegt.
Je nach Kategorie, ja. Ne? Meinst du, entscheidet sich natürlich nochmal extrem. Genau. Das können wir heute natürlich auch nicht so tief angehen.
Absolut. Es ist eine Nachricht rumgegangen jetzt in letzter Zeit, die ging in erster Linie an Vendoren, die keine eigene Marke besitzen. Was ist da passiert, Moritz?
Genau, wollten wir mal kurz am Anfang thematisieren, noch super frisch das Thema, versuchen wir auch gerade noch einzuordnen, auch mit unseren Kunden zusammen. Was ist passiert? Amazon hat quasi an einige Vendoren eine Mitteilung rausgehauen. Teilweise recht konkret, dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Marken, bestimmte Produktsortimente nicht mehr über Vendor Central verkaufen dürfen, verkaufen können. Und das betrifft vor allem Marken, die sozusagen nicht direkt vom Brand Owner an Amazon verkauft werden über die Vendor Central, sondern wenn ich beispielsweise nur Lizenznehmer bin oder auch nicht mal das und irgendwie dort Produkte vertreibe. So, das Ding ist, ihr merkt schon in meiner Formulierung, so ganz klar ist Amazon da aber nicht. Ich glaube, man weiß, worauf die hinaus wollen. Klar, die wollen direkt mit dem Hersteller zusammenarbeiten, die wollen keinen Zwischenhändler haben, die wollen deshalb bessere Einkaufsbedingungen haben, am Ende eine höhere Marge und es hat sicherlich auch Vorteile, direkt mit dem Hersteller zusammenzuarbeiten. So, das heißt, was sie wollen, ist, glaube ich, klar. Wir haben jetzt aber bei uns auch einen Kunde, der hat drei Brands im Portfolio. Die sind alle offiziell auch über die Markenregistrierung angemeldet. Die werden auch alle sozusagen direkt vom Hersteller an Amazon geliefert. Das heißt, unser Kunde ist der Hersteller. Nichtsdestotrotz kommt auf einmal eine Mail mit einer Deadline, ich glaube bis irgendwie Mai oder Juni, dass zwei der drei Brands nicht mehr verkauft werden dürfen. So, und das heißt, wenn ihr Erfahrung habt, schreibt uns gerne mal. Lass uns da gerne austauschen. Wir versuchen das Ganze erstmal einzuordnen. Was man aber jetzt schon sagen kann, es ist schon eine spannende Wandlung, denn es werden nicht wenige sein, die auch nicht als Brand-Owner an Amazon verkaufen. Das heißt, was machen die jetzt? Ne? Wahrscheinlich auf mittlere und lange Sicht. Die können nicht mehr über First-Party verkaufen, sondern Third-Party mit einem eigenen Seller-Account. Ja, kannst du da irgendwie Tipps zu geben? Was erwartet die? Können wir da auf irgendwas hinweisen?
Ja, also jetzt erstmal allgemein gesagt, ich glaube, dass wenn ich Brand Owner bin und ich kriege diese Nachricht, soll ich das auf jeden Fall nicht ignorieren, ne? Wenn ich sage, Mensch, ich bin doch Brand Owner, betrifft mich nicht, sondern da kann es auch sein, dass es im System von Amazon dann irgendwie fehlende oder falsche Verknüpfungen halt gab und das kann im schlimmsten Fall dann auch zur Folge haben, dass der Account einfach dicht gemacht wird, obwohl man das eigentlich klären muss, damit Amazon im System dann auch die korrekte Markenzuweisung vornimmt. Gerade in der Vergangenheit gab es ja durchaus auch Marken, die dann Handelspartnern irgendwie den Code für die Markenregistrierung bei Amazon geschickt haben und so weiter. Das heißt, das wir schon seit Jahren aufräumen im Hintergrund. Erfährt jetzt nochmal so einen Push, wo man wirklich sagen muss, okay, Marken müssen sich damit auseinandersetzen, dass deren Marke korrekt registriert ist. Und wenn ihr diese Nachricht bekommen habt, müsst ihr da auf jeden Fall aktiv werden. Darüber hinaus sind auf jeden Fall die Unternehmen da jetzt im Vorteil, die davon jetzt wirklich betroffen sind, also die jetzt hier keine eigene Marke da haben, ne? Das heißt Fremdmarken verkaufen, die auch schon länger auf ein hybrides Modell setzen. Denn die kriegen das natürlich leichter, diesen Shift hin zum Seller-Modell, als wenn ich das gänzlich neu aufbauen muss von allen Strukturen, Prozessen. Das ist ja von der Umstrukturierung gar nicht so ohne. Das heißt, spätestens jetzt muss man sich damit auseinandersetzen. Ja, und ich finde es auch interessant, was Amazon damit halt möchte, ne? Also es ist ja jetzt sehr viel Interpretation einfach, ne? Aber grundsätzlich könnte man ja auch daran denken, dass Amazon vielleicht Marken, also dadurch, dass jetzt die Dritthändler da rauswerfen aus dem Vendor-Modell, sie sagen, okay, wir allokieren unsere Ressourcen dann eher wieder mehr auf die Markenhersteller, was ich erstmal nicht glaube. Weil wir da auch vielen Markenherstellern durchaus weiterhin Beschwerden hören, dass der Amazon-Support einfach nicht der Qualität entspricht. Aber auch das kann ja so eine Interpretation sein, dass Amazon die Ressourcen dann doch mehr auf Enduren konzentrieren möchte. Ne? Das kann man ja in verschiedene Weisen denken, das Thema.
Ja, übrigens, da fällt mir ein, lasse mal eine Folge zu machen. Wir haben ja schon das recht gut auseinandergenommen, wie sich das Seller-Modell zum Vendor-Modell unterscheidet, wie sich die Marketingmöglichkeiten unterscheiden. Aber wir könnten ja nochmal eine Folge aufnehmen, welche anderen Herausforderungen ich innerhalb des Teams dann habe. Das heißt, was muss ich täglich managen, was muss ich selber verwalten, was hat vorher Amazon übernommen. Das heißt, es wird jetzt ja auch viele große und die auch teilweise sehr erfolgreiche Großhändler, Händler betreffen, die sozusagen ins 3P-Modell switchen.
Ja, absolut.
Genau, vielleicht letzter Hinweis dazu, weil es einfach passt. Wir haben zufälligerweise, das war gar nicht geplant, in den letzten beiden Folgen, ich meine auch am Anfang darüber gesprochen, was sollte man sich natürlich angucken und was können wir auch mit unserem eigenen Tool. Klar, ich schaue mir natürlich jetzt erstmal an, wie verändert sich das Händlergefühle, wie viele Händler bieten an, welche kommen vielleicht weg, ist Amazon vielleicht irgendwo doch nicht mehr so prominent, nicht mehr in der Buybox, wie sehen meine Preise aus? Das heißt, hier auch wieder der Hinweis, wertet diese Daten aus, die da sind, ne? Die Buybox-Daten, die Preisdaten, die Händlerdaten, da könnte sich mit Sicherheit in den nächsten 12 Monaten in manchen Kategorien was tun, die zum Beispiel oft noch über Lizenznehmer an Amazon verkauft haben und wo halt nicht direkt der Hersteller dran war.
Ja, guter Punkt. Ich würde gerne noch kurz einen LinkedIn-Beitrag mitbringen, den ich jetzt vor kurzem veröffentlicht hatte. Und zwar ging es darum, dass immer mehr Kunden auf uns zukommen und sagen, Mensch, unsere Amazon-Kampagnen laufen erfolgreich, das wollen wir auch auf Otto, weil auch die Kunden die mitkriegen. Auf Otto, das Werbesystem von Otto entwickelt sich weiter und dann kommt der direkte Vergleich. So, wir stehen ja im sehr, sehr engen Kontakt mit Otto und entwickeln deren Werbesystem in Teilen mit, beziehungsweise geben da unseren Input rein, weil wir natürlich sehr viel Erfahrung und Know-how in Bezug auf Amazon haben. Und auch Amazon da unterstützt haben damals. Und was man ganz klar sagen muss, wenn das Werbesystem von Amazon Lamborghini ist, dann ist das Werbesystem von Otto aktuell ein Skateboard. So, das macht das Werbesystem von Otto nicht irgendwie komplett uninteressant, aber es ist schon so, dass man einfach viel weniger Möglichkeiten hat. Eine Möglichkeit ist sozusagen im Targeting zu finden. Das heißt, auf Otto kann ich als Marke aktuell nur beziehungsweise mal so, wenn es mit Amazon vergleicht, automatische Kampagnen schalten. Das heißt, man gibt da einfach nur ein Budget ein und Otto spielt dann diese Werbung eigenständig aus und das machen die kontextuell basiert. Das heißt, sie entscheiden basierend auf den Produktinformationen, auf den Produktdaten, auf der Produktseite, wo das Produkt jetzt in welchen Werbeplätzen ausgespielt wird. Und da hat man an sich noch gar nicht unbedingt viele Gestaltungsmöglichkeiten. Otto entwickelt sich da rasant weiter, stellen jetzt auch demnächst dass ihr Werbesystem intern um. Dann kommen auch solche Themen wie Keyword-Targeting, Produkt-Targeting und so weiter. Aber da sind sie Stand jetzt noch nicht. Das wird im Laufe des Jahres sich entsprechend weiterentwickeln. Wir sind da immer sehr, sehr eng dran. Und ich kann auf jeden Fall empfehlen für Marken, sich auch früh mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn ja, aktuell gibt es noch nicht total viele verschiedene Möglichkeiten. Aber wir haben so diese typische Frühzeitromantik, dass man eben günstige Reichweite kriegt, teilweise geringe Klickpreise hat und. Und da jetzt früh zu lernen, kann sich auszahlen, haben wir auch bei Amazon gesehen.
Ja, interessant finde ich hier, dass es natürlich auch wieder die typische Unterscheidung gibt zwischen SPA und SDA. Das heißt, ich habe einmal so möglichst den Low-Funnel-PPC-Bereich. Du hast gerade schon angesprochen, sozusagen Sponsored Products, die sozusagen relativ automatisch laufen. Aber ich habe auch im Bereich Branding, beziehungsweise was aktuell sozusagen noch eher das Pendant zur Amazon DSP ist, auch die Möglichkeit, eben Display-Anzeigen zu schalten nach Audiences. Das heißt auch die soziodemografischen Daten, die Kaufdaten, die First-Party-Daten im Endeffekt, die auch Otto hat, anzuzapfen und dann versuchen sozusagen eher Upper Funnel, vielleicht sogar Neukunden zu gewinnen und an meine Zielgruppe ranzukommen. Das heißt, ne, die Ökosysteme entwickeln sich ja immer ähnlich. Das finde ich hier ganz interessant. Das heißt, hier kann man wieder Parallelen ziehen. Gibt es sowas wie Sponsored Brands, die es auch auf Amazon gibt? Wie kann man sich das irgendwie nachbauen? Und da merken wir natürlich, dass wir auch, was die DSP angeht, natürlich ganz, ganz früh dabei waren und da halt coolen Input liefern können.
Ja, muss auch sagen, wir kennen ja die Product Teams von Otto, die diese Werbelösung entwickeln und die sind heiß. Also das sind absolut irgendwie pfiffige Teams, die entsprechende Erfahrung auch aus der Entwicklung von Werbesystemen auf anderen Plattformen mitbringen und die wissen, auf welche Steps jetzt zu gehen sind und das zeigt jetzt schon, dass sie halt ihre Eigenlösung mit Advertising jetzt Ende Q1, Anfang Q2 umstellen werden. Und damit geht einfach auch viel mehr Flexibilität halt einher. Und dementsprechend versuchen wir jetzt hier auch im Rahmen vom Podcast, aber natürlich auch generell vom ganzen MoveSell-Kosmos, euch da immer up to date zu halten, was sich da entwickelt. Weil wir natürlich wollen, dass alle Brands bestmöglich informiert sind und diese sogenannte Frühzeitromantik nicht verpassen.
Genau, wir haben ja auch erste Erfahrungswerte. Wir arbeiten ja für ein paar Kunden schon auch im Bereich Auto-Advertising. Das heißt, die machen mit uns Advertising ganzheitlich auf Marktplätzen. Passt einfach zu unserer Kernkompetenz. Von daher sprechen wir uns gerne an. Da können wir gerne mal drüber schnacken.
Absolut. So, dann lass uns doch mal reinstarten ins Thema. Ich würde sagen, wir fangen ganz übergeordnet ein. So Relevanz von Shopping-Events im Allgemeinen. Du hast ein paar Zahlen mitgebracht. Hol uns mal ab.
Genau. Was würde jemand antworten, wenn man ihn fragt, was ist das wichtigste Shopping-Event auf Amazon?
Prime Day.
Genau. Fast richtig. Also die meisten sagen, dass der Black Friday das wichtigste Event ist. Prime Day kommt dann nicht gefolgt. Also 63% sagen, Black Friday ist am wichtigsten, 40% Prime Day. Cyber Monday liegt dann bei 30%. Singles Day, gut, nicht ganz so populär hier in Europa, ist bei 6% und 30% sagen irgendwas anderes. Das spiegelt, denke ich mal, auch ganz gut wider, was vielleicht auch die meisten Brands im Kopf haben, ne? Dass sich vieles um diese wichtigsten Events dreht. Nicht ganz unberechtigt, weil natürlich auch der meiste Traffic da ist und auch oft der meiste Umsatz geht. Aber wir haben jetzt mal ein paar Beispiele mitgebracht, die euch vielleicht ins Grübeln bringen, dass ihr es ja doch anders planen solltet und es eben nicht nur diese Mega Peaks gibt, so um die plante herum. Aber eigentlich kann man sagen, geht es von Event zu Event, von saisonalem Peak zu saisonalem Peak. Die sind zugegebenermaßen nicht immer so hoch, aber man sollte auch wissen, wo es vielleicht mal um 5%, 10%, 20% im Bereich Traffic oder Umsatz Peaks geben kann, weil nur dann kann ich sie erklären und kann mich darauf einstellen. Ja, ich hau mal ein Beispiel rein, was war gerade, was ist gerade?
Warte. Ja. Da will ich immer noch kurz einmal rein. Ich bin ja quasi einmal daneben geschossen gerade und muss mich jetzt natürlich hier wieder nochmal rechtfertigen. Ich glaube, das liegt daran, dass so ein Black Friday, Cyber Monday auch außerhalb von Amazon ein Thema sind. Also ein Prime Day ist ja wirklich von Amazon entwickelt. Und dementsprechend assoziiert man das auch direkt damit. Wir haben aber auch mal in Auswertungen festgestellt, also wir haben ja eine eigene Podcast-Folge zum Thema Black Friday, zum Thema Prime Day und so weiter gemacht. Und man sieht auch, dass die Klickpreise so am Black Friday, Cyber Monday durchaus teilweise höher sind als am Prime Day. Und das liegt, glaube ich, daran, dass wenn Marken ihre Budgets allgemein planen, dass sie diesen Shopping-Events, die auch außerhalb von Amazon Thema sind, einfach mehr Budget allokieren und dass dementsprechend auch der Wettbewerb dann entsprechend da höher ist. Ne? So, das heißt, das war, glaube ich, gerade so ein anfangsstehender Fehler in meiner Denkweise, dass man, glaube ich, nicht unterschätzen darf, auch auf Amazon, was gibt es für Shopping-Events, die auch außerhalb von Amazon einfach ein Riesenthema sind und dementsprechend auch auf Amazon riesig sind. Und dann gibt es ja Events wie ein Prime Day, der findet nur auf Amazon statt. Ne, der findet ja außerhalb gar nicht statt.
Ja, absolut richtig. Was ich aber auch da interessant dran finde, man darf gar nicht nur diesen offiziellen Events eben denken. Ne? Das heißt, ich wollte auch gerade das Beispiel geben, dass gerade sozusagen Karneval war, so jetzt hier bei uns hier oben nicht so ein Riesenthema und ich glaube, wir kennen uns auch eher wenig mit aus, aber andere sehen das, glaube ich, anders. So, dann hast du irgendwie Rosenmontag. Naja, auf jeden Fall passiert da viel und das sind ja keine offiziellen, groß angelegten Shopping-Events, aber es passiert irgendwas im Such- und Kaufverhalten der Kunden. So, was ist zum Beispiel noch dieses Jahr, ist die Frauen-Fußball-WM. So, und das sollte einem vielleicht nicht nur zufällig auffallen, was dann vielleicht irgendwie irgendwo mehr gekauft wird. Und das sind natürlich auch nicht mehr nur die naheliegenden Sachen wie, ja, okay, ich kaufe jetzt zum Karneval mir ein irgendwie witziges Kostüm. Vielleicht muss ich mein Kostüm ja auch mit dem und dem und dem noch irgendwie, sag ich mal, aufpimpen. Und dann kaufe ich auf einmal bei einer Brand, die es vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Die hat feste Budgets. Die Budgets werden ausgenutzt. Ich kann nicht mehr verkaufen, obwohl ich mehr verkauft hätte. Also ihr seht, es ist dann doch nicht so simpel, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt.
Ja, und ich meine, jede Brand hat ja auch nochmal ihre eigenen Events. Ne? Also ich sag mal, so ein Carlsberg zum Beispiel, für die ist der Vatertag ein viel, viel größeres und anderes Event als jetzt der Muttertag, ne? Zum Beispiel. Aber
wie kommt das? Das verstehe ich nicht ganz.
Habe ich gehört, verstehe ich auch nicht.
Ja, ganz. Okay. Ja.
Ich glaube, der Deutsche nimmt jedes Event, wie auch so eine Fußball-WM, aber auch so einen Vatertag mit, wo man rechtfertigen kann, dass man an dem Tag ein paar Bier mehr trinkt. So, was ich damit aber sagen möchte, dass so bestimmte Events wie so eine Fußball-WM oder wie ein Vatertag halt bei Brands wie jetzt zum Karlsberg, mit dem wir auch zusammenarbeiten, logischerweise einen ganz, ganz anderen Stellenwert haben als jetzt für ein Unternehmen, die Nähmaschinen herstellen oder so. Ne? Und dementsprechend allokieren die über ihr Jahr ja ganz anders ihre Budgets. Ne? Und da sieht man schon mal so ein bisschen diese Tragweite von Events.
Okay, dann lass uns mal weitergehen in das viel diskutierte Thema Rabatte. Ja, nein, vielleicht und was bringt es uns eigentlich wirklich oder wann sollte ich es einsetzen?
Ja, wirklich ein extrem viel diskutiertes Thema, kommt jedes Jahr wieder, ist absehbar. Und man muss tatsächlich sagen, wir wollen unsere Kunden immer dazu beraten und machen das auch, dass man den Kanal halt nachhaltig denkt. Ne? Und in dem Moment, wo ich jetzt sage, ich muss jede Rabattschlacht irgendwie mitnehmen, um irgendwie viel zu verkaufen, dann ist das nicht nachhaltig, weil eventuell geben meine Produkte das gar nicht unbedingt her, ne? Weil ich gar nicht den Margenspielraum habe oder Ähnliches. So, das heißt, das ist gar nicht unbedingt zwingend notwendig, weil der Traffic an den Daten, wo auch viel mit Rabatten hantiert wird, ohnehin höher ist. Und da profitieren natürlich auch generell alle Marken von dem erhöhten Traffic. Das heißt, auch bei Kunden, die jetzt sich wirklich gegen Rabatte entscheiden, sehen wir eben auch, dass zu bestimmten Shopping-Events trotzdem auch der Absatz entsprechend steigt. Dann gibt es aber natürlich so gewisse Szenarien, dass man in einem sehr, sehr kompetitiven Feld ist, wo Produkte sehr, sehr vergleichbar sind. Dann will ich da trotzdem irgendwie an diesen Shopping-Events maximale Performance und Sichtbarkeit erzeugen. Dann muss man natürlich dieses Rabattspiel irgendwie mitgehen. Wenn ich plane, jetzt Produkte zu launchen und ich brauche insbesondere in der ersten Zeit einen sehr hohen Abverkauf, macht es natürlich auch Sinn, Produkte in diesen, ja, in, zu diesen Event-Zeitpunkten zu launchen, dann gegebenenfalls auch mit einem Rabatt, denn dann kann ich da eben gute Performance-Werte erzielen und es entstehen schneller organische Rankings. Aber ganz wichtig, das Thema nachhaltig denken und nicht um jeden Preis mitmachen. So, das heißt, Rabatte auf gar keinen Fall ein Muss-Thema, würde ich sagen. Was denkst du?
Ja, also ich fasse das Thema meistens gerne kurz zusammen, indem ich einfach sage, es kommt darauf an, so dumm es halt klingt. Das heißt, wenn ihr eure Margen kennt, dann könnt ihr auch in der Ads-Konsole eure Kampagnen, eure Tools ordentlich einstellen, wisst genau, was ihr maximal ausgeben dürft. Schaut, dass ihr genug Budget habt, weil es wird mehr Traffic geben. Die Leute sind wahrscheinlich kauflustiger, das heißt, die Conversion Rates, die Klickraten werden höher sein. Und entweder profitiert ihr so schon ohne Rabatte oder feuert das mit Rabatt nochmal extra an und solltet dann halt auswerten, vielleicht auch fürs nächste Mal, hat das jetzt wirklich was gebracht, also wirklich der Deckungsbeitrag höher gegangen, ist nur der Umsatz temporär höher gegangen, was passiert mit den Rankings danach, das muss man auswerten und das variiert auf jeden Fall. Und wichtigstes Thema, was du gesagt hast, ist, denke ich, auch die Produktneuanführung, da will ich natürlich pushen.
Ja, absolut. Aber wie gesagt, der Traffic ist allgemein höher, das bezieht sich ja auch auf Brand-Searches. Du hast es immer ein bisschen genauer angeschaut, das ist, glaube ich, sogar ein Beispiel dabei.
Ja, genau. Wir haben uns mal Daten von einem Kunden angeschaut. Ja, ich sag's mal grob im Bereich Fitness, FMCG. Und was ich hier ganz cool finde, genau, wir haben gerade erklärt, der Traffic wird allgemein höher, ja. Aber auch der, ich sag mal, sehr spezifische Traffic nach Brand Searches, also nach Markensuchen meiner Marke, wird zu gewissen Phasen höher. Das heißt, ich suche jetzt nicht einfach nur häufiger nach einem Fitnessgerät, keine Ahnung, nach einem Proteinriegel, was auch immer, sondern meine Marke wird auch zu diesen Phasen häufiger gesucht. Und das finde ich nochmal ganz cool zu sehen, weil, ja, was kann man daraus kristallisieren? Vielleicht kriege ich natürlich dann auch direkt mehr Neukunden auf der Plattform, die ich vorher nicht hatte. Also, sag mal, wie würdest du das interpretieren? Warum suchen auch Leute mehr nach meiner Marke, obwohl der Traffic allgemein höher ist? Das heißt, ich sozusagen schaue mir den Jahresverlauf ein und ich sehe, dass zum Beispiel ja, zum Prime Day exorbitant mehr nach meiner Marke gesucht wird.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Shopping-Event in Planung halt, ne? Also dann plant man eben, dass zu dem Zeitpunkt auch wirklich viel gekauft wird. Dann nimmt man sich mal die Zeit, Dinge, die man davor in den Warenkorb gelegt hat. Ne? Auch so kaufen ja viele Leute ein. Also Dinge erstmal in den Warenkorb legen und das dann über eine gewisse Zeit halt beobachten und dann eben an diesem einen Tag dann wirklich viel einkaufen so und da glaube ich generell, dass das einfach so eine allgemeine Einkaufszettel-Thematik ist. Ich weiß, ich will an dem Tag einfach groß einkaufen, blockt mir auch ein bisschen Zeit, mich da halt dran zu setzen, und weil ich eben weiß, dass da die Chance auf Rabatte eben auch da ist. Das ist jetzt für mich keine zwingende Voraussetzung, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es Rabatte gibt, ist höher als an anderen Zeitpunkten. Ich kaufe aber natürlich trotzdem die Produkte, für die ich mich interessiere, die ich grundsätzlich haben möchte. Und dementsprechend steigt der Traffic halt allgemein, weil ich glaube, dass viele ihre Einkäufe eben entsprechend da planen. Und das sehen wir eben halt ganz klar, dass der Traffic da entsprechend steigt. Noch ganz interessant, so ein Thema irgendwie von diesem Fitnessbeispiel, was du gebracht hattest. Man sieht wirklich sehr, sehr klar, dass es über das Jahr hinweg eigentlich drei richtig große Peaks gibt, die einen Großteil der, also die sich wirklich erheblich im Sales-Volumen und im Suchvolumen von den anderen Zeiträume unterscheiden, teilweise doppelte, teilweise dreifache Menge. Und das ist auf jeden Fall Black Friday, Cyber Monday, Prime Day und dann natürlich gerade so diese Januar-Dezember-Zeit, wo viele Leute die Vorsätze fürs nächste Jahr fassen und dann halt sagen, okay, da möchte ich auf jeden Fall sportlich durchstarten. So, das heißt, das ist irgendwie ein entsprechender Einfluss. Aber das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Also ich glaube, was auch wichtig ist, man kann nicht generell sagen, dass die Weihnachtszeit irgendwie bei allen immer das Beste ist, ne? Oder halt Prime Day, das muss ich schon anschauen und da gibt's auch Unterschiede.
Ja. Mhm. Ja, ich habe auch noch zwei Punkte dazu. Das eine ist natürlich, dass zu diesen Zeiten meine Brand Search steigt und ich sozusagen dann auch mehr Traffic habe, mehr Umsätze. Cool ist natürlich, das mit dem direkten Wettbewerb zu vergleichen, ne? So, das heißt, entweder habt ihr eure über eure Agentur Benchmarks, weil ihr einfach Branchenerfahrung habt, oder ihr habt einen guten Draht zu Amazon und kriegt von denen Benchmarks. Und das machen wir halt auch für viele Kunden, weil wenn man dann sogar noch sieht, dass die Brand Search im Verhältnis viel stärker gewachsen sind als die Top-Mitbewerber, ist das ja irgendwie ein gutes Zeichen. Das heißt, man hat irgendwie im Marketing, wo auch immer, vielleicht auch direkt auf Amazon, irgendwas besser gemacht. Und zweiter Punkt, weil das vielleicht gerade ein bisschen missverständlich war, was ich gesagt habe, gut, dass ich jetzt mehr Brand Search habe, heißt natürlich nicht, dass es Neukunden sind, würde man erstmal denken. Aber was sehen wir auch in den Zahlen? Ich habe erheblich höhere Neukundenbestellungen. Vielleicht kannst du das ja mal erklären oder da durchführen, weil erstmal denkt man ja, das ist ein bisschen paradox. Aber ich habe sowohl mehr Search auf meiner Brand, wie du sagst, man bereitet sich darauf vor, ich kenne die Brand, ich will einfach geile Rabatte, geile Angebote shoppen. Auf der anderen Seite kriege ich aber auch viele Neukunden.
Ja, es gibt auch offizielle Statistiken von Amazon, ne? Also Amazon sagt irgendwie, dass knapp 70% der Befragten angeben, dass am Prime Day mit neuen Marken in Kontakt halt kommen. Und wir haben jetzt mal bei einem Kunden aus dem Bereich Schmuck das einfach mal jetzt hier exemplarisch ausgewertet. Und da sehen wir tatsächlich, dass der Prime Day ein hohes Sales-Volumen darstellt, aber es gibt auch andere Tage und Saisons, wo ein ähnlich hohes Volumen da ist. Aber jetzt sehr besonders interessant, am Prime Day war der Neukundenanteil viel höher als an den anderen Tagen. Und das unterstreicht oder das bestätigt so ein bisschen das, was Amazon da auch geäußert hat. Und das ist natürlich insbesondere jetzt für Marken, sagen wir mal, aus dem Bereich FMCG halt super interessant, ne? Weil Neukunden bedeutet dann halt automatisch hoffentlich Bestandskunden, Laufzeitkunden und das wiederum hoher Customer Lifetime Value. Und wenn ich dann an bestimmten Ereignissen, an bestimmten Events nachweislich mehr Neukunden gewinne als sonst, lohnt es sich natürlich für mich total, da halt rein zu investieren, ne? Und irgendwie nachhaltig irgendwie Kundenbeziehungen aufzubauen, beziehungsweise Neukunden zu gewinnen, die Bestandskunden dann da halt werden.
Ja, mein Tipp wäre auch dazu, wertet das aus und malt euch das mal oder macht einfach mal einen Graphen, der übers Jahr, über die Monate, bestenfalls über Wochen, die Peaks zeigt, also den Verlauf der Neukundenbestellung. Ich glaube, man schaut sich oft einfach noch an, was man umsetzt, wie ist der ROAS, wie ist der ACoS, wie ist der Deckungsbeitrag, aber schaut euch das mal an und das ist sehr spannend und wird bei jeder Brand auch ein bisschen anders sein, aber je nach Kategorie kann man das so ein bisschen clustern und das ist schon ganz cool zu sehen, wie krass es halt abweicht und dann wisst ihr auch, was für euch wirklich die heißen Phasen sind, weil wie du richtig gesagt hast, Neukunden, wie zahlen die auf den Customer Lifetime Value ein, ist natürlich irgendwie besser als ein Kunde, den ich vielleicht mit dem Online-Shop kannibalisiere.
Ja, absolut. Und ich glaube, man kann auch nochmal auf die Podcast-Folge verweisen, die wir aufgenommen haben. Das Marke, also eine Marke aus dem FMCG-Bereich, 90% Neukunden über Amazon gewonnen hat. Also sie haben das mal allgemein ausgewertet, wie viel Prozent der Kunden vorher im Online-Shop gekauft haben. Hört euch auf jeden Fall die Podcast-Folge an, wenn ihr euch für das Thema Neukunden auf Amazon interessiert, weil das geht da in eine ähnliche Richtung. Und das ist sehr spannend. Was mir noch zum Thema Brand-Searches eingefallen ist, wir haben neulich einen Mediaplan gemacht für ein sehr großes Bierunternehmen. Wer uns ein bisschen enger verfolgt, weiß auch, um wen es sich handeln könnte. Und die haben unter anderem auch Cider, das ist bestimmt eine bestimmte Bierart, die in sommerlichen Monaten konsumiert wird, im Angebot. Ich sage es einfach, muss ja auch nicht drum herum reden, wir haben es auch öffentlich gemacht. Also Carlsberg ist halt die Gruppe und Summersbier ist das Ciderbier, worum es jetzt hier gerade geht. Und da haben wir dann eben auch im Mediaplan ganz klar sichtbar machen können, dass der Großteil des Budgets für so die Bewerbung von dem Bier Summersbier einfach in den Monaten Juni, Juli, August sinnvoll ist. Und wie sind wir darauf gekommen? Wir haben uns unter anderem die Suchfrequenzränge über Brand Analytics für den Markensuchbegriff Summersbee angeschaut und haben eben gesehen, dass dieser Markensuchbegriff extrem häufig eben genau in dieser Zeit gesucht wird. Und dementsprechend macht es da auch Sinn, seine Budgets dazu zu allokieren, weil da die Zeit eben dafür heiß ist, ne? Und da sieht man dann aber nochmal sehr schön, die Brand Searches im Zeitverlauf, das kann man tatsächlich auch auf täglicher Basis sich anschauen und dann kann man auch mal sehen, wie sich sowas irgendwie an bestimmten Peak-Tagen, wie zum Beispiel im Prime Day, aber auch allen anderen Events wie im Vatertag, wie sich das da verändert. Also da kriegt man wirklich sehr tiefgreifende Insights, die man durchaus dann berücksichtigen kann.
Ja, genau. Du bist jetzt schon in die Analyse- und Umsetzungsphase gegangen, finde ich sehr gut. Vielleicht einmal noch, um das strukturiert einzuordnen. Was haben wir da rauskristallisiert? Was bringen mir diese Shopping-Events? Erstens hilfreich bei Produktlaunches und allgemein mitprofitieren, egal ob ich Rabatte nutze oder nicht. Zweitens Brand-Searches, das heißt, es wird auch nach eurer Marke direkt mehr gesucht, seid da vorbereitet. Und das dritte Thema Neukunden, Neukunden, Neukunden. Genau, und jetzt geht's in die Umsetzung. Du hast gerade schon gesagt, man kann mit Brand Analytics da möglichst viel herausfinden. Was soll ich denn machen im Bereich Content, bevor ich jetzt auf meine Budgetallokation auf die Advertising-Budgets gehe?
Ja, ich glaube, wir haben sogar mal eine Case Study dazu veröffentlicht. Ich meine, das war damals für das Unternehmen Carina Veritas. Die sind Hersteller von Nähmaschinen und die haben zum Beispiel zum Valentinstag, ich meine auch zum Muttertag und auch zu Weihnachten jeweils eigene Shop-Versionen erstellt, wo man dann
so Aktions-Store-Pages, ne? Also Unterseiten angelegt, wo wir den Traffic draufschieben, ja, ich erinnere mich.
Genau. Und da kann man dann sehr schön halt so ganzheitliche Funnel-Strategien halt fahren, ne? Also wo man auch genau diese Konzepte in so einer Sponsor-Brands-Anzeige aufgreift, dann wiederum das auf den Stores, also dass man dann den Suchenden von der Sponsor-Brands-Anzeige in den Markenshop schickt. Dort ist man dann eben in dieser Event-Atmosphäre, in der Event, je nachdem, was es eben halt ist, ne, hat dann entsprechend mit Videos, Creatives und so weiter gearbeitet. Und auf den Produktseiten hat sich das dann auch wieder gespiegelt, ne, mit so einem eventbezogenen Upload-Content und. Das heißt, da kann man richtig was machen. Und gerade wenn ich jetzt eine Marke bin, die auch für etwas steht, und da ausdrucksstark ist, dann wollen natürlich Suchende auch in diese Markenwelten überführt werden und die erwarten natürlich von den Marken auch, dass man zu verschiedenen saisonalen Events das dann auch aufgreift. Ne? Denn ganz ehrlich, so einen Valentinstag spiele ich vielleicht nochmal ganz anders als Weihnachten und trotzdem möchte ich in diese Markenwelt dann da halt abtauchen. So, das heißt, so das irgendwie so zum Thema Content, aber das gilt halt auch nicht nur fürs Event. Ne? Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, inwieweit man sich halt wirklich nur auf das Event konzentrieren sollte oder halt auch die Zeiten vorher, nachher halt unbedingt im Blick haben muss.
Mhm. Ja, ich habe da sogar ein gutes Beispiel im Kopf, weil du gerade auch gesagt hast, man muss sich so ein bisschen aufgreifen, was passiert. Und ich kann natürlich noch weitergehen, dass ich nicht nur mein Content, meine Video-Assets anpasse, sondern dass ich vielleicht sogar für bestimmte Phasen und Events neue Bundles kreiere. Ne? Wir haben da Kunden im Bereich Lebensmittel, also exquisite Lebensmittel, Feinkost, Delikatessen und die haben für verschiedenste Events auch neue Bundles einfach mal ausprobiert und haben geguckt, wie das ankommt. Haben das dann wieder ausgewertet, haben gedacht, das finden die Leute interessant, dann bieten wir jetzt mehr so eine Bundles an. Und bei dem war das tatsächlich genau der Fall, dass sie durchs Weihnachtsgeschäft, auch Vorweihnachtsgeschäft, so viele neue Kunden gewonnen haben, das konnte man sozusagen auch aufzeigen, dass die danach nachhaltig, ich glaube Faktor 2, 3, 4, 5 größer waren auf Amazon. So, das heißt, der wirklich für mich wichtigste Tipp ist hier, gerade wenn ihr jetzt irgendwie als Entscheider zuhört, also nicht direkt an den Kampagnen seid, nicht direkt an eurem Content oder im Bereich Sales tätig seid oder E-Commerce Manager, gebt das weiter. Das ist das Allerwichtigste, dass ihr diese Events auswertet. Das heißt, wie viele Neukunden habt ihr, wie viel Traffic war auf diesen beispielsweise speziellen Store-Pages, die du gerade erwähnt hast, und versucht das dann sozusagen auszunutzen, wie ihr dann das an eurer Strategie anpasst auf Amazon.
Die haben doch auch jetzt zum Valentinstag so ein Gourmet-Set, also, dass man mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner quasi ein komplettes Abendessen inklusive Wein, Gebäck und so weiter da bestellen konnte.
Ja, das waren also die, oder? Habe ich nicht bestellt, aber habe ich auch gehört, dass es gut lief.
Ja, aber das, ne, da greifen die das hier wieder auf, was die da schon an Weihnachten gemacht haben und machen das jetzt weiter. Ja. Weil ganz ehrlich, das ist ja auch ein pfiffiger Ansatz. Ne? Wir sehen halt ganz klar in den Analysen der Suchanfragen, wie die Leute genau das wollen. Die wollen Geschenk zum Valentinstag, die wollen Geschenk Muttertag, die wollen Geschenk Vatertag. Und. Ne? Und genau über sowas kann man dann einfach, ja, über einen smarten Weg, da einfach dann nachhaltig Kunden binden. Und das ist ja jetzt hier ein sehr schönes Beispiel, wenn die danach irgendwie Faktor 2 aufwärts halt irgendwie verkauft haben und auch an bestehende Kunden immer wieder, finde ich das cool.
Ja, genau. Also wir sind jetzt gut vorbereitet auf die Events, also wissen Bescheid, wann was ist, wann so ein bisschen die Phasen losgehen. Genau. Mach doch mal kurz oder reiß doch mal kurz das Thema Budgetallokation an. Wir haben da ja auch in dem, ich glaube, vorletzten Podcast viel drüber gesprochen. Ich glaube, wir wollen demnächst auch nochmal einen aufnehmen, wo wir euch ganz konkret zeigen, wie so ein Mediaplan erstellt oder mit so einem Best Practice durchgehen. Was sind so dein Kerntipp jetzt für das Thema Saisonalität, für das Thema Shopping-Events, was die Budgetplanung angeht?
Ja, also ich sag mal so, ich glaube, was nicht das Richtige ist, ist einfach nur so ein Even-Spending über das ganze Jahr halt, also einfach so ein gleichmäßiges Spending über das ganze Jahr zu planen, weil es gibt so viele Events, je nach Branche natürlich mit entsprechenden Unterschieden, dass man eigentlich so von Event zu Event halt plant. So, ich hatte das Beispiel von Summersby eben schon gebracht, Juni, Juli, August, da muss der Großteil des Budgets hin. Und das gilt, glaube ich, für ganz, ganz viele Marken. Ein anderes Beispiel ist irgendwie Oase, die wir lange Jahre begleitet haben im Bereich Teich. Da ist auch Frühjahr, Sommer sind auch 70-80% der Budgets. Herbst, Winter sind dann noch 20-30%. Und ich glaube, der Schlüssel da drin, dahin ist, wenn man seine Mediaplanung macht am Anfang des Jahres, sich möglichst viele Daten zu holen. Das kann man natürlich sehr gut über Partner wie uns machen, teilweise auch direkt von Amazon, wenn man da entsprechende Ansprechpartner hat, um dann einfach mal zu sagen, okay, wie plane ich denn wirklich mal mein Jahr mal durch? Und da helfen natürlich total Veränderungen im Traffic, Veränderungen in der Klickanzahl, Veränderungen aber auch der CPCs über das Jahr, soweit es eben nach vorne heraus planbar ist. Und dann kann man wirklich einen zu erwartenden ROAS, also Return on Advertising Spend, für verschiedene saisonale Abschnitte über das Jahr entwickeln. Und dann entsprechend seine Budgets halt planen. Denn genau so funktionieren ja Budgetanfragen und Freigaben. In dem Moment, wo man eine genaue ROAS-Vorausschau machen kann, dann ist der Weg zu den Budgets dann auch deutlich, deutlich kürzer. Und man kann das Jahr dann auch wirklich von vorne weg spielen. So. Und diese Daten muss man sich beschaffen. Das muss man alles vor sich ausbreiten. Und dann eben entsprechend der Events, der Saisonalitäten, das Budget allokieren, ist ein Komplex. Von daher freue ich mich auch, dass wir das nochmal ein bisschen genauer dann durchgehen. Aber ich glaube, da profitiert jede Marke von sich damit ein bisschen genauer zu beschäftigen.
Ja, jetzt kam vor im Podcast noch ein cooler Tipp aus den Operations. Es sollte natürlich nicht nur ein extra Budget für Events geben oder eine Planung, die Events berücksichtigt und dann klicke ich es ein bisschen rum und dann sind meine CPCs für mein Budget höher, sondern man sollte natürlich auch ein extra Zeitbudget einplanen. Das heißt für Inhouse oder auch für die Agentur, denn es sind dann doch nicht nur ein paar Klicks, gerade wenn man sich die Masse an Events und an Peaks anschaut und gerade wenn man natürlich in den Bereich Content-Änderung geht, Deal-Seiten im Store, Anpassung der Media-Assets, das braucht ein bisschen Vorlauf, das muss erstmal live sein, das muss vorgeplant sein, das muss freigegeben sein, das heißt, versucht da auch, vernünftig zu planen.
Ja, absolut, und vernünftige Planung, da kommt eigentlich immer ein Thema auf, nämlich das Thema Sortimentsstrategie, so wie vorhin auch schon bei den Rabatten kurz angeschnitten, gilt auf jeden Fall nur für manche Produkte, die dann dieses Budget dann auch bekommen. Was kannst du uns noch allgemein zum Thema Sortimentsstrategie bei Events sagen?
Ja, vielleicht kann man das jetzt in zwei Bereiche unterteilen. Ich habe sozusagen ein Sortiment für Deals, ich habe ein Sortiment für Saisonalitäten. Auf ein paar Sachen sind wir gerade schon eingegangen. Das heißt, ich sollte natürlich nur die Produkte rabattieren, die ausreichend Marge haben. Produkte, die vielleicht abverkauft werden sollen, alte Kollektionen. Vielleicht möchte ich neue Kunden gewinnen, auch dann bin ich vielleicht etwas aggressiver, was meine Rabatte angeht. Und ich soll natürlich auch mal schauen, was die Konkurrenz macht. Ziehe ich da mit? Greifen die wirklich aktiv Marktanteile ab? Wollen die sich langfristig, also nachhaltig mit besseren Produktrankings dort auch platzieren? Davon würde ich es abhängig machen. Und ich würde sagen, so die Sortimentsstrategie hinsichtlich Saisonalität haben wir eigentlich recht gut gerade schon mit dieser Budgetallokation angegangen. Da kann man vielleicht noch Beispiele nennen. Wir haben ja über die letzten Jahre wirklich sehr viele Marken oder auch die Top-Marken im Bereich Teichpflege, Teichtechnik, also alles, was mit Garten, Teich zu tun hat, betreut. Und bei denen ist es natürlich ein super Ja, ich finde immer geiles Thema, weil da wirklich innerhalb des Sortimentes hast du noch Produkte, wo die einen dann genau von Februar bis irgendwie gerade so Anfang April richtig abgehen, weil ich genau das gerade brauche für meinen Teich. Dann in den nächsten Monaten, Ende des Jahres, brauche ich irgendwie einen Frostschutz. Also da hast du wirklich pro Produkt eine ganz heiße Phase. Die sollte man natürlich kennen und sich dementsprechend vorbereiten.
Ja, auch irgendwie ein komplexes Beispiel ist so der Haustierbereich. Da haben wir auch einige sehr große Kundenportfolio, generell super spannender Markt, wie sich so entwickelt. Und das ist natürlich auch extrem saisongetrieben. Ne? Gerade wenn man jetzt mal den Jahresverlauf von so einem Hund schon mal anschaut, ne, dann kommt das Thema Zecke im Frühling, Sommer, aber auch irgendwie
nur Probleme
im Winter. Ich weiß noch, so bei unserem Hund zu Hause, ne, irgendwie, dass der dann irgendwie, da wurden die von so eingecremt. Abends, weil er dann über salzige Straßen gelaufen ist. Und er ist dann natürlich danach losgelaufen und hat irgendwie diese weiße Creme da überall auf dem Holzboden verteilt. Und meine Mutter dann da hinterher. Also das wird nicht langweilig, und gerade Saisonalität im Haustierbereich ist besonders. Und ja, da gibt es viele, viele Bereiche, wo es sich auf jeden Fall lohnt, sich das Thema anzuschauen, weil da kann man echt eine Menge drüber rausholen. Ja, was meinst du? Sind wir durch oder hast du abschließend noch was?
Ja, ich würde sagen, abschließend schreibt uns gerne an. Wir haben eine komplett aktuelle Liste für die wichtigsten Events und ich sage auch mal Ereignisse, Sportereignisse, was auch immer, die 2023 anstehen. Ich glaube, jetzt gerade könnt ihr noch rechtzeitig das Ganze planen. Veröffentlichen wir, glaube ich, auch bald auf dem Blog. Schreibt uns gerne, kann ich euch das gerne frühzeitig durchschicken.
Genau, ja. Und eine Sache noch. Ja, hatte ich, bevor wir die Folge aufgenommen haben, noch so eine Idee. Also Moritz und ich versuchen auch immer sehr viel auf LinkedIn zu teilen, über unsere privaten Accounts, aber natürlich auch über die Movestar Unternehmensseite. Und da werden wir so ein paar Diskussionen, die da entstehen, einfach auch mal ab und an hier in den Podcast reintragen, weil es total spannend ist, was da einfach auch an Rückmeldungen kommt. Bin ich jetzt neulich über das Thema gestolpert, das war unter einem von meinen Beiträgen, wo dann darüber diskutiert wurde, inwieweit TikTok Einfluss irgendwie auf den Kanal Amazon hat und umgekehrt. Und das sind irgendwie einfach Themen, das ist total cool, dass die entstehen, und dementsprechend finde ich es, glaube ich, ganz gut, wenn wir da auch ein bisschen was im Podcast reintragen, aber auch ihr umgekehrt, wenn ihr Lust habt, da nichts zu verpassen, dass ihr einfach Moritz und mir bei den privaten Profilen folgt, weil da feuern wir eigentlich irgendwie täglich unsere Gedanken rund um irgendwie Marketplaces, Amazon, teilweise auch privaten Mumpitz raus, so von daher, ja, kann man sich, glaube ich, mal anschauen.
Alright, dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Also, ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.